In Videospielen kannst du selbst sein oder jemand ganz anderes. Heute sprechen wir über Rollenspiel, Avatare, Skins und mehr. Avatar statt Alltag. Warum macht Zocken so viel Spaß? Weshalb haben manche Games Suchtpotenzial und andere nicht? Wer ist besonders anfällig für Videospielsucht und warum? Wir haben Antworten. Herzlich willkommen zu Videospielsucht verstehen, der zweiten Staffel von Mediensucht verstehen, einem Podcast der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert von der Techniker Krankenkasse in Hessen. Mein Name ist Saskia Rösner und mit mir hier im Studio sind heute Jessica Kartmann-Rosenthal und Nicolas Hoberg vom Team von Behind the Screens. Und nachdem wir die letzten beiden Folgen über Risikofaktoren für Videospielsucht einmal bei uns selbst, aber auch in unserem Umfeld gesprochen haben, die zwei unteren Ecken des Suchtdreiecks, das erklärt, wie Spielsucht entstehen kann, beschäftigen wir uns heute mit der dritten Ecke. Heute geht es ums Eingemachte. Heute beschäftigen wir uns endlich, in der vierten Folge, endlich mit Videospielen. Ich freue mich und wir gucken uns heute erstmal einen Punkt an und in den nächsten Folgen noch mehrere Punkte, speziell in Games, die eine Sucht fördern könnten. Betonung liegt auf könnten. Heute geht es um das komische Wort Identität. Also was versteht ihr darunter als ExpertInnen, als PsychologInnen und was haben Videospiele damit zu tun? Erklärt mir das bitte.
Identität ist die Frage danach, wer wir sind und auch wer wir sein wollen. Und das ist eine, wir Psychologen bezeichnen das als eine Entwicklungsaufgabe. Ja? Das ist eine Aufgabe, die wir Menschen uns quasi auferlegen, die Teil unserer aller Entwicklung ist. Herauszufinden, wer sind wir, was können wir gut, was können wir nicht so gut. Und wir stellen fest, alles, was wir tun in unserem Leben, hat einen Anteil an dieser Entwicklungsaufgabe, kann uns darin unterstützen, kann uns da Steine in den Weg legen. Und damit sind natürlich auch die Videospiele Teil dieses lebenslangen Prozesses, herauszufinden, wer wir sind, was wir können, was wir nicht gut können. Und es gibt ja sehr viele unterschiedliche Videospiele, ne? Unterschiedliche Videospielgenres wie in Film und Fernsehen. Und ein prominentes Genre ist das der Rollenspiele, der Videospiel-Rollenspiele. Was steckt da drin? Ne? Da steckt das Spiel mit Rollen, mit unterschiedlichen Rollen schon im Namen drin. Ist natürlich auch etwas, was fernab der Videospiele passieren kann. Offline kann man Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen. Ne? Aber das gibt es auch in Videospielform und die Idee ist dort, dass man in eine andere Rolle schlüpft, eines Charakters oder mehrerer Charaktere. Und das bietet erst einmal Chancen, sich selbst zu erleben, okay, wie fühlt sich das an, mit einer alternativen Identität auf die Welt zu blicken, ne, kann den Horizont auch ein bisschen erweitern und kann aber andererseits auch, sagen wir mal, dazu führen, dass wir den Wunsch entwickeln, jemand anders zu oder überhaupt anders zu sein, ja, weil uns diese alternative Rolle, diese alternative Identität gut gefällt und wir uns selbst nicht so gut gefallen, so wie wir uns wahrnehmen im alltäglichen Leben, ja. Und Videospiele, die können einem, sagen wir mal, dort quasi darin unterstützen oder aber können dazu beitragen, dass man so ein problematisches Verhältnis zu sich selber kultiviert, ja. Und das ist etwas, dieses Ausprobieren, sich ausprobieren, das alle Menschen mehr oder weniger haben. Ja, und im Spiel geht das besonders gut. Wenn wir uns Kinder anschauen, die spielen super gerne Rollenspiele und ähnliches, ne? Weil die schon früh an dieser Entwicklungsaufgabe quasi knabbern. Wer bin ich? Wie fühlt sich das an, jemand anders zu sein? Ne? Und vor diesem Hintergrund ist klar, dass Videospiele so eine Faszination auch ausüben, gerade auch auf Heranwachsende, aber auch auf Erwachsene, ne, hat er betont, ist eine lebenslange Entwicklungsaufgabe, das Thema Identität.
Ja, spielen ja Avatare so eine große Rolle. Also gerade wenn wir uns so Rollenspiele anschauen, wie Skyrim zum Beispiel oder The Witcher oder so. Aber ich finde gerade so diese Elder Scrolls-Reihe, wo man auch richtig viele Möglichkeiten hat in der Charaktererstellung oder so ein Cyberpunk oder sowas, das ja in der quasi in so einer Zukunft spielt, finde ich da ganz faszinierend, weil was man da sieht, ist, dass ganz viele Menschen richtig viel Zeit in diesen Charaktereditor stecken. Also die sind stundenlang eigentlich vor dem eigentlichen Spiel, Fragezeichen, damit beschäftigt, einen Charakter zu entwickeln, den sie vielleicht dann nur noch von hinten sehen oder nur noch in der Rüstung. Da kann man ja fragen, warum macht man das eigentlich? Ist das nicht irgendwie dumm? Also sagen Leute jetzt, aber du hast das Spiel doch noch gar nicht angefangen. Aber doch, eigentlich fange ich das Spiel natürlich in dem Moment schon an, weil ich mich ja damit beschäftige, was für eine Fantasie will ich über mich in diesem Spiel entwickeln? Wer will ich denn eigentlich sein? Ja, will ich irgendwie die Hochelfe sein, die dadurch Tamriel reitet oder was auch immer? Und das hat ja ganz viel damit zu tun, wer ich eigentlich sein möchte. Also wie sehe ich mich? Wie würde ich mich gerne sehen? Wie will ich mich vielleicht nicht sehen? Was hätte ich gerne? Ja, und da kann ich mich ausprobieren, kann ich mal ganz anders sein vielleicht auch, weil ich mich eher zurückgezogen und jetzt nehme ich mir hier einen Charakter, der irgendwie als Tank quasi durch die Gegend fährt und alles niedermetzelt.
Und da gibt es ja auch Spiele, wo es gefühlt gar keine Grenzen gibt. Ja. Also wo du dann, ne, hier in unserem deutschen Personalausweis haben wir irgendwie 5 Augenfarben zur Auswahl und da gibt es gefühlt Hunderte.
Genau, man hat krasse Gestaltungsfreiheit und das schließt ja auch wieder an ein Thema an, das ihr schon in der ersten Folge bearbeitet habt, also wo es darum ging, welche Freiheiten, welche Autonomie ich eigentlich habe, auch in der Erstellung. Ja, ich kann mich ja als Person vom Spiegel nicht so krass verändern, wie ich so einen Charakter verändern kann. Und diese Auseinandersetzung, wer will ich eigentlich sein und wie möchte ich das auch nach außen zeigen, da sind mir im Spiel halt keine Grenzen gesetzt.
Eine andere Möglichkeit, die mir noch einfällt, also Avatare sind ja was, man meistens viel Zeit muss man nicht, aber wenn man mit Zeit verbringt, dann legt man da schon Wert aufs Detail. Was ein bisschen schneller geht, sind Skins, die man einfach so wechseln kann, relativ schnell. Fällt das auch darunter?
Das spielt definitiv auch eine Rolle. Also diese Spielmechanik der Skins ist sehr verbreitet, insbesondere auch in nicht nur in Einzelspielerspielen, aber auch in Multiplayer-Settings, also in Spielen, die wir mit anderen zusammenspielen. Und die nehmen da eine ganz wichtige Rolle ein. Ne, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Kostüm, was man einem Charakter, den man spielt, so überstülpen kann. Der schlüpft in dem Moment in eine andere Haut-Skin, daher kommt dieser Begriff. Und ja, da geht es vor allen Dingen darum, auch wie wirke ich auf andere Spielende, welchen Eindruck mache ich durch mein visuelles Äußeres, ne? Auch im Sinne eines Eindrucksmanagements. Viele Menschen, denen ist es wichtig, dass sie einen guten Eindruck machen auf andere, ne? Und dann ziehen sie ihrem Charakter eben einen Skin an, der zum Beispiel Coolness oder Macht oder Ähnliches ausstrahlt. Das kann so ein Motivator sein. Es kann aber auch sein, um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu signalisieren. Ey, ich ziehe mir diese Klamotten an, um mich als Teil einer bestimmten Kultur oder Subgruppe irgendwie zu zeigen. Und das ist ganz ähnlich, wie wir das auch im Offline-Bereich haben, bei dem Thema Markenklamotten und so. Ne? Da geht es oftmals auch um Identität, um sich selbst ausdrücken und Ähnliches. Und diese Skins sind allerdings oftmals eingebunden in, sagen wir mal, die können freigespielt werden oder für echtes Geld gekauft werden im Rahmen von Videospielen. Und da ist man dann schnell in dem Bereich, dass die sehr begehrenswert sind für viele Spielende, weil sie eben all diese Möglichkeiten, sich auszudrücken und sowas bereitstellen. Und zeitgleich aber auch den Geldbeutel belasten. Ja, und dann wird diese Motivation genutzt, diese Faszination der Skins, um auch Menschen dazu zu animieren, für die Geld auszugeben. Und das ist etwas, was natürlich, sagen wir mal, im problematischen Zusammenhang zu einer Computerspielabhängigkeit stehen kann, weil eben die falschen Anreize gesetzt werden und ja, dann alle möglichen Folgeprobleme daraus erwachsen können.
Wird ja dann auch gerne kombiniert, dass man dann nur in einer bestimmten Zeit auch einen Charakter vielleicht oder ein Skin freispielen kann. Also muss ich auch noch in einem bestimmten Zeitraum so und so viele Stunden da investieren, wenn ich ihn nicht sowieso kaufen muss. Also auch das führt natürlich schon in eine Richtung, die echt problematisch werden kann.
So Skins, die nur zu Weihnachten oder nur zu Halloween, genau, oder zu irgendwelchen Ingame-Events einfach verfügbar sind. Ja. Mhm. Jetzt kann ich ja im Spiel nicht nur ein bisschen damit rumspielen, wie ich selbst bin, sondern ich kann auch vielleicht damit spielen, wie ich mit anderen interagiere. Weil wir lernen hier ja alle schön, wir müssen höflich sein, wir müssen lieb sein und brav sein, immer schön Bitte und Danke sagen und immer schön unsere Aufgaben erfüllen und pünktlich sein und, ne, kennen wir alle. Da können wir uns ja ein bisschen mehr austoben in Spielen. Also wir können ja du hast eben schon erwähnt, ne, das Verbundenheit mit anderen einfach zu spielen. Wir können aber auch in Spielen mit NPCs, also mit Figuren, die nicht durch andere Menschen gesteuert werden, interagieren und da uns auch ausprobieren, oder?
Ja, es gibt ein bestimmtes Phänomen, das in der Psychologie als parasoziale Beziehung bezeichnet wird. Eine soziale Beziehung hat jeder von uns eine Vorstellung davon, was das ist. Das sind zwei Lebewesen, zwei Menschen, die wechselseitig miteinander in Beziehung treten. Ja? Und bei den parasozialen Beziehungen ist es so, ich kann eine Beziehung subjektiv in meiner Gefühlswelt empfinden für einen Computerspielcharakter. Ja? Und das ist deswegen keine soziale, sondern eine sogenannte parasoziale Beziehung, weil die nicht erwidert wird, diese Beziehung. Ja? Das Programm kann keine Beziehung zu mir haben, das Computerspielprogramm, aber ich kann sag mal, die Einbildung oder das tatsächliche Gefühl haben, in einer Beziehung da zu stehen. Das ist eine komplett menschliche, super weit verbreitete Sache. Ja? Unser Kollege Benjamin von Behind the Screens, der erzählt in dem Zusammenhang gerne die Geschichte einer seiner Großmutter, die den Fernsehmoderator, der die Tagesschau ankündigt, zurückgrüßt. Ja, hallo. In dem Moment fühlt die sich mit dem verbunden und glaubt also in einer wechselseitigen Beziehung zu stehen. Und in der Welt der Videospiele haben wir Ähnliches. Und das kann einfach die Bindung an diese virtuellen Welten erhöhen, wenn wir uns mit Charakteren identifizieren auch und gerne mehr Zeit mit denen verbringen wollen. Und das ist ein mächtiger Wirkfaktor, der auch dann die Nutzungszeiten im Zweifelsfall in die Höhe treiben kann. Und problematisch ist das dann natürlich, wenn man eben nur parasoziale Beziehungen quasi verfolgt und in die investiert und denen keine echten sozialen Beziehungen gegenüberstehen, die eben von Gegenseitigkeit geprägt sind. Das ist für uns Menschen sehr wichtig, dass wir auch was zurückkriegen, was Echtes, echte Gefühle und echte Interaktionen.
Bei echten Interaktionen, da winkt ja auch immer so ein bisschen mit, dass man vielleicht eine besondere Rolle spielt oder auch besondere Rollenerwartungen daran geknüpft sind. Ne? Wenn ich jetzt in meinem Leben zum Beispiel, ich bin Tochter, dann haben meine Eltern bestimmte Rollenerwartungen an mich. In Spielen muss ich natürlich nicht eine Tochter spielen, ich kann was ganz anderes spielen. Das heißt, ich kann ja auch die Rollen vertauschen beispielsweise. Vielleicht möchte ich da einfach eine Mutter spielen. Ich kann aber auch dieses ganze Konstrukt der Rollenerwartungen komplett durcheinander bringen.
Das ist total charmant einerseits und andererseits bringe ich mich dann ja wieder in neue Rollen. Also gerade wenn ich mit anderen zusammenspiele, kann das natürlich auch dazu führen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rolle der Heilerin habe in meiner Gruppe und es gibt nur eine Heilerin, dann können wir eigentlich nur spielen, wenn ich auch da bin. Also das heißt, auch da werden wieder Erwartungen an mich gesetzt, die mich vielleicht dazu bringen können und zwingen können, zu bestimmten Zeiten online zu sein oder mehr zu spielen, als ich eigentlich gerade wollte. Also wie an so vielen Stellen, die wir schon besprochen haben, jetzt auch in den letzten Folgen, gibt es wieder diesen Kipppunkt. Das kann einerseits total cool sein, aber es kann halt auch kippen und dann genau das Gegenteil sein von dem, was wir eigentlich wollen und was uns gut tut.
Da habe ich wieder das schöne Stichwort der Balance, die wir yes. halten sollten oder zurückgewinnen sollten, wenn wir merken, dass es aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist, was kann ich denn machen? Habt ihr Tipps speziell jetzt für diese Reihe an Funktionen oder an Features, die wir uns heute hier angeguckt haben? Rollenspiele, Avatare, Skins, die parasozialen Beziehungen, Rollen und Rollenerwartungen. Habt ihr da Tipps für mich, was ich machen kann, wenn ich merke, dass es aus dem Gleichgewicht geraten ist?
Worum es ja heute da insbesondere ging und geht, ist ja dieses sich ausprobieren, mal jemand anderes sein, von den üblichen Erwartungen wegkommen und sich anzuschauen, wo kann ich offline solche Räume finden, wo ich auch mal nicht in diesen Rollen bin oder in ganz andere Rollen schlüpfen kann. Das kann Verein sein, das kann ein Impro-Theater oder sowas sein, wo ich auch ganz schnell irgendwie Rollen wechseln muss. Kann auch eine D&D-Gruppe sein, wenn ich sage, ich möchte trotzdem dieses Spiel irgendwie noch dabei haben. Aber sich quasi anzuschauen, wo kann ich in einem geschützten Rahmen, das ist ja auch das Schöne bei Spielen, ja, da bin ich oft auch anonym und kann mich da ausprobieren, ohne dass ich Sorge haben muss, dass jemand anderes das irgendwie verurteilt, weil der weiß eh nicht, wer ich bin. Ja, zu schauen, wo kann ich geschützte Rahmen finden, und das kann Können ganz viele Orte sein, aber ich muss halt ein bisschen schauen, was passt auch zu mir. Vielleicht bin ich nicht der Theatertyp, aber der D&D-Typ zum Beispiel.
Ich glaube, es ist wichtig, vor dieser großen Herausforderung, vor der alle Menschen stehen, herauszufinden, wer bin ich, ne? Auch sich in ein Umfeld zu begeben, wo man akzeptiert wird, so wie man eben ist oder wie man sein möchte, ne? Und da gibt es dann eigentlich quasi für alle Identitäten auch entsprechende Orte und Gruppen, wo sich Menschen zusammenfinden, die sich gegenseitig akzeptieren, so wie sie sind. Und das können zum Beispiel, ne, wenn ich eine Queer-Identität habe oder so, dann gibt es queere Gruppen, die sich treffen, wo man mit großer Wahrscheinlichkeit eben auf mehr Akzeptanz stößt, als es leider in anderen gesellschaftlichen Bereichen der Fall ist zum Beispiel. Genau, wichtig ist, dass man nicht dauerhaft das Gefühl hat, ich muss mich verstellen, ich muss mit einer Maske durchs Leben laufen, weil das ist eine stressige Situation, unter der viele Menschen dann also unter deren die mentale Gesundheit einfach leidet und die auch dann eine Computerspielabhängigkeit befördern können.
Das finde ich doch ein super Tipp. Mir fällt dann nämlich noch eine andere Gruppe, ein anderer Ort ein, der für uns hier bei der HLS ja ganz zentral ist, nämlich Selbsthilfegruppen.
Ja.
Also es gibt Selbsthilfegruppen ja auch nicht nur für Menschen, die süchtig sind oder für chronische Erkrankungen oder generell Erkrankungen, sondern es gibt Selbsthilfegruppen natürlich auch in sozialen Bereichen. Ja, es gibt Selbsthilfegruppen zu alleinerziehenden Vätern. Es gibt Selbsthilfegruppen für queere Menschen. Und so findet vielleicht jede Person da draußen, die mit irgendwas sich unwohl fühlt und Hilfe sich wünscht oder ein soziales Miteinander sich wünscht, irgendwo auch eine Selbsthilfegruppe. Vielleicht vor Ort, vielleicht online, aber ich denke, jeder wird irgendwo seinen Safe Space finden. Zumindest wünsche ich das den Leuten. Wenn ihr mehr Selbsthilfetipps zum Thema Mediensucht oder speziell Videospielsucht sucht, dann guckt doch mal auf unserer Website vorbei. www.webcare.plus. Dort findet ihr neben den Selbsthilfetipps auch noch professionelle Hilfeangebote. Und wenn ihr Fragen an unsere beiden Profis hier habt, dann kommt doch am 26.06.2026 in unsere Online-Veranstaltung. Da könnt ihr all eure Fragen an die beiden hier loswerden. Wenn ihr euch heute wiedergefunden habt in der Folge, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr jemand anderen wiedergefunden habt, dann teilt doch gerne die Folge mit ihm oder mit ihr. Abonnieren dürft ihr uns natürlich auch gerne, damit ihr keine Folge verpasst und vor allem auch, damit wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Bis dann!